wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 19. Dezember 2022 und mit betrübtem Blick schaut Andreas Popp aus dem Fenster und trauert ein bisschen anlässlich des sich hier wirklich durchsetzenden Klimawandels bzw. der Klimaerwärmung. Guten Morgen.
Guten Morgen, liebe Eva. Ja, also so schlimm ist es nicht. Ich habe ganz viel Sonne im Herzen und deshalb kann ich auch gut damit umgehen, dass es draußen immer noch ein bisschen grau ist. Tief hängende Wolken über dem großen See, der sich uns in einem Grau präsentiert. Und da changiert momentan irgendwie gar nichts. Es ist kein besonders schöner Tag, was das Wetter anbelangt. Aber wir machen es uns schön, denn es ist eine Frage der Einstellung.
Da hast du vollkommen recht. Und das ist etwas, wovon ich ja immer profitieren darf an deiner Seite. Dein optimistisches Verhalten mit dem Blick in diese wirklich verrückte Welt zu schauen. Und wenn du mal nicht so optimistisch bist, dann bin ich es automatisch.
Genau. Und so ergänzen wir uns optimistisch auf allen Ebenen.
Ist es nicht schön? Es geht gar nicht anders in diesen verrückten Zeiten. Andreas, wir haben gerade kurz bevor wir hier losgelegt haben, eine Meldung gesehen, die rausgekommen ist. Und die hat es natürlich in sich. Also die Eva Kaili, die EU-Abgeordnete aus dem Parlament, da sitzen ja 705 Parlamentarier und sie ist also in einen Korruption- und Bestechungsskandal verwickelt. Immerhin ist sie Vizeparlamentspräsidentin. Und das Brüsseler Parlament ist jetzt natürlich unter Hochdruck, es wird geforscht, denn sie hat Geschäfte mit Katar gemacht, offenbar, zumindest lautet so der Vorwurf. Und jetzt heißt es, dass bereits 60 weitere EU-Politiker unter Tatverdacht sind. Das heißt, das Parlament versinkt im Korruptionssumpf.
Ja, also wen wundert es eigentlich? Ich meine, wenn wir wissen, dass die EU ja letztendlich konstruiert wurde, architektonisch von Seiten bestimmter Lobbyorganisationen. Und Lobbyorganisationen sind nichts anderes als Großkonzernvertreter und diejenigen, die daraus ihre Pfründe ziehen. Und wenn wir eines wissen, in Großkonzernen, auch in kleinen Unternehmen, ist das Schmieren von Kunden, das Schmieren von Kontaktpersonen, das A und O für jeden Umsatz und für jeden Auftrag. Aus welchem Grunde sollte dann ausgerechnet eine Gruppierung, nur weil sie sich Politiker nennt, aber trotzdem letztendlich nur Lobbyuntertanen sind, warum sollen die jetzt sich nicht schmieren lassen? Das wäre ja auch sehr ungewöhnlich. Ich finde, 60 ist eine Quote von, ich glaube, 8% bei 705 Abgeordneten, eine sehr geringe Quote. Ich glaube, die Quote wird sich noch massiv erhöhen und in den, ja, also dramatischen zweistelligen Bereich gehen.
Du bist ja jemand, der als Unternehmer viel da draußen zu tun hatte, sich durchbeißen musste. Du sagst also, Korruption ist an der Tagesordnung. Was ist denn hier die Korruption? Hier muss wohl es so gewesen sein, dass diese EU-Politiker angeblich von Katar geschmiert wurden, um sich politisches Wohlwollen innerhalb Europas, vielleicht auch in der westlichen Welt, zu erkaufen. Und es heißt jetzt, 60 Parlamentarier hätten sich, was Katar angeht, verhaltensauffällig verhalten, also benommen. Und Andreas, aber wenn es so ist, wie du gerade sagst, dass man schmiert, Lobbyisten versuchen da ihre Sachen zu verkaufen, also ich wage gar nicht in die Richtung zu denken, ob das irgendwann auch ans Tageslicht kommen könnte, dass mit diesen Spritzen, die ja millionenfach bestellt wurden, Lauterbach muss ja jetzt ganz viel auch einfach zwangsentfernen, weil es abgelaufen ist, dass das eventuell auch so gelaufen sein könnte. Aber es ist eigentlich unvorstellbar.
Naja, das Schmieren zeigt sich ja in ganz vielen Facetten. Also das fängt in kleinen Unternehmen an. Das ist übrigens völlig normal. Das habe ich übrigens auch machen müssen im Rahmen meiner Unternehmung. Und das war auch normal. Man hat zum Beispiel Kunden eingeladen in hervorragende Restaurants, um sie ein bisschen gefälliger zu machen, um mir einen Auftrag zu geben. Das ist der heutige Standard. Das sind Betriebskosten, die sind sogar absetzbar. Das nennt man dann Investitionen. Aber es ist ja schon ein bisschen halbseitig, wenn man drüber nachdenkt. Und irgendwann beginnt es dann, dass man die Leute dann einlädt. Das kennen wir aus der Pharmaindustrie, dass die Ärzte über Jahrzehnte eingeladen wurden, nach Mallorca angeblich zu Kongressen, wo neue Medikamente vorgestellt wurden. In Wirklichkeit war das mehr oder weniger Jetski fahren und Ringelpiez mit anfassen, Entschuldigung. Aber genau so sind diese Situationen damals gewesen. Ich habe selbst erlebt, wie diese Dinge ablaufen. Und das ist in allen Konzernen üblich. Und das ist natürlich auch in der Politik üblich. Ich meine, wir reden jetzt von 60 Abgeordneten, die von Katar geschmiert wurden. Wenn wir überlegen, dass Katar nur ein Land ist von 200 und andere natürlich auch nicht hinterm Mond sind und auch hier und da mal ein paar Dollars lose machen, um sich ein paar Politiker gefügig zu machen, dann haben wir natürlich noch eine ganze Menge, denn 199 Staaten fehlen noch. Die müsste man dann jetzt auch unter die Lupe nehmen.
Danke für deinen zügigen Kommentar. Ich habe hier mal eine Leserzuschrift und es ist hier der Express.at, der das veröffentlicht hat. Und da schreibt jemand als Leserkommentar und das ist vielleicht genau das, was du gerade angesprochen hast. Anscheinend will man mit dieser geldgierigen Griechin ein Bauernopfer präsentieren, um von den ganz großen Fischen im Brüsseler Korruptionssumpf abzulenken. Denn längst schon gehörte auch Frau von der Leyen durch ihren noch immer nicht transparent gemachten Pfizer-Deal auf die Liste, wo man genauer schauen sollte. Weiter sollte man die schon vor Jahren rechtskräftig verurteilte Frau Lagarde aus der EZB entfernen. Also ich lese hier jetzt nur einen fremden Kommentar vor. Und auch wegen der fahrlässigen Schädigung des Euros anklagen. Mit ihr angeklagt gehörten auch Mario Draghi, der in seiner Zeit bei Goldman Sachs den Griechen half, durch Manipulation den Euro zu bekommen.
Ja, so ist es. Das ganze Spiel hat natürlich unglaubliche Früchte und ich glaube auch mit dieser Frau, da geht es um lächerliche 600.000 Euro in bar, in Tüten. Das klingt natürlich gewaltig, aber machen wir uns mal nichts vor, dass wir einen Bundeskanzler Scholz haben, der unter Verdacht steht, 170 Millionen Steuergelder, ich sage mal, unterschlagen zu haben, bedeutet also, es ist ja immer so eine Problematik, man kann es ja auch sagen, verschwendet zu haben. Denn Steuerverschwendung ist ja kein Straftatbestand, sondern nur Steuerunterschlagung. Aber hier sind Menschen, die tatsächlich kriminell auffällig geworden sind. Wir sehen das an Frau Leyen, von der Leyen, die damals aus der Bundeswehr als Verteidigungsministerin raus musste, weil da auch einige Unstimmigkeiten waren. Wir sehen aber auch, dass ein Herr Schäuble, der beispielsweise Bundesfinanzminister wurde, obwohl er kurz vorher noch vor Gericht stand, weil er 100.000 irgendwo Bargeld von einem Waffenhändler im Prinzip genommen hatte und sie unsportlich verbucht hat. Das heißt also, wir haben ja eine riesengroße Vereinigung, auch wo Korruption, Schmieren und auch kriminelle Energie mitspielt. Und wenn wir uns jetzt mal dagegen vorstellen, dass es nachher darum ging, um einen Herr Christian Wulff, der ja damals Bundespräsident war. Und er musste zurücktreten, weil er sich günstige Hypothekenkonditionen für sein Einfamilienhaus in Großburg-Wedel hat finanzieren lassen und seine Frau sich einen günstigen Leasingvertrag für ihren Mini Cooper. Also daran sehen wir im Prinzip, mit welcher Doppelmoral hier gearbeitet wird. Wer ordentlich mitspielt in dem System, ich glaube, der kann sich auch die Taschen vollstopfen und wird dann auch noch geschützt. Das ist doch das, was wir sehen können. Und nochmal ganz zum Schluss, die eine Frage hatte ich nicht beantwortet. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht sehr groß, dass sich aus dieser mRNA-Spritzarie noch eins der größten Skandale der Welt ableiten lässt, die überhaupt die Welt je gesehen hat.
Ja, wir werden es sehen. Also es kommt ja nun, wie ihr merkt, alles ans Tageslicht. Wir haben, glaube ich, jetzt eine Zeitqualität erreicht, wo die Reinigung stattfindet auf dieser Welt. Die Reinigung, das heißt die Trennung von Licht und Dunkel. Und wenn man von dieser Trennung von Licht und Dunkel spricht, darüber ist auch die Rede in den drei grünen Büchern, der Gralsbotscher von Avtrushin. Der spricht in einem Kapitel im ersten Band unter der Überschrift der Antichrist, spricht er von der Reinigung auf dieser Erde und dass die Menschen es daran erkennen können, wenn außerirdische Zeichen, ungewöhnliche außerirdische Zeichen am Himmel zu sehen sind. Andreas, und wir haben in den letzten Tagen eingestellt, dass hier ein großes goldenes Kreuz in einem goldenen Ring in verschiedenen Bereichen, vor allem in Österreich, in den letzten Tagen am Himmel riesengroß erschienen ist, wo die Menschen atemlos davor stehen und sich fragen, was ist das? Vielleicht könnte das ja sowas sein.
Das halte ich für durchaus möglich, denn in den letzten Jahren sind diese Phänomene ja noch viel häufiger. Wir haben sie in Schweden gehabt, vor wenigen Jahren noch, und auch immer wieder in Österreich. Österreich ist interessant, dass es dort immer wieder auftritt. Und im Erzgebirge. Nun gibt es natürlich auch wiederum Physiker, die dann sagen, ja, das sind ganz normale Spiegelungen, die dann entstehen durch irgendwelche Lichter, die dann gespiegelt werden und durch kristallartige Formen dann dieses Bild dann letztendlich formen. Ja, das stimmt natürlich. Es muss ja auch im Rahmen der Gesetze der Natur logischerweise funktionieren. Andere Gesetze gibt es nämlich nicht. Es gibt keine Wunder. Es gibt nur die Naturgesetze. Und danach lässt sich das auch erklären. Nichtsdestotrotz ist dieses Phänomen da. Und es ist außergewöhnlich, dass es sich so zeigt. Und könnte natürlich ein großer Hinweis sein für diese Reinigung und die Klärung zwischen Licht und Dunkel, was wir ja auch mit dem Begriff des jüngsten Gerichtes meinen, wenn wir in die Bibel gucken.
Ganz genau. Und diese Zeit jetzt, das ist die Zeit, auf die Menschen schon vor tausenden Jahren hingewiesen haben, also Propheten aus dem Alten Testament zum Beispiel. Und spannend ist, dass offenbar Dinge jetzt immer mehr rauskommen, Andreas, die sich die Akteure wahrscheinlich bis vor kurzem noch nicht haben träumen lassen, die also Jahrzehnte mehr oder weniger safe waren, wo man gesagt hat, ja, keine Sorge, also da kommt nichts raus. Und jetzt auf einmal, pam, geht das Schlag auf Schlag.
Naja, und das ist auch der Grund, dass das System momentan so stolpert und taumelt. Das merkt man ja sehr deutlich. Diese massiven Überreaktionen, die stattfinden. Eine Frau Faeser unterstellt allen grundsätzlich schuldig zu sein. Das sind ja im Prinzip Methoden aus dem Mittelalter und man muss dann seine Unschuld beweisen. Das heißt, das ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein Zeichen von Schwäche. Man hat die Menschen mehr oder weniger abgerichtet gehabt, die ganze Zeit in der Angst. Die Jahrzehnte vor uns, wir haben gestern darüber gesprochen, hatten sie alle Angst vor der Atombombe. Atombombe hier, Atombombe da. Mittlerweile ist es so, dass man die Angst erweitert hat, dann auf Viren, das hat nicht mehr richtig funktioniert. Und man versucht es jetzt über diese Klimadebatte zu machen, indem man einen Feind isoliert und der Feind ist CO2. Und da jeder Mensch CO2 ausstößt, wenn er denn ausatmet beispielsweise, dann ist es so, dass er natürlich dann zum Schädling für diese Welt wird. Das heißt also, jetzt beginnt eine neue Qualität, wo der Mensch als eigentlicher ursächlicher Täter für die gesamte Zerstörung der Natur und auch der Menschheit selbst verantwortlich ist. Das heißt, dieser geniale Coup wird hochgezogen und wir sehen immer schneller, immer größer. Und ich habe das Gefühl, sie stehen kurz davor, wirklich auf die Nase zu fallen, und zwar in einer dramatischen Form. Die Geschwindigkeit, mit der diese Klärung gerade stattfindet, ist so schnell, dass ich glaube, dass das System mit ihren gesamten schweren Strukturen nicht mehr hinterherkommt. Der einzelne Mensch mit seinem eigenverantwortlichen Bewusstsein, mit seiner Entscheidungsfähigkeit, das ist entscheidend. Die merken relativ schnell jetzt, dass was schiefläuft.
Ja, es gibt schon einige jetzt auch der großen öffentlichen Akteure, von denen siehst und hörst du nichts mehr. Du siehst oder hast bis vor kurzem Herrn Drosten, Herrn Wieler, Herrn Spahn, Herrn Lauterbach gesehen und jetzt gar nichts mehr. Andreas, man versucht vielleicht noch die Sache mit Covid noch mal hochzuziehen. Man versucht vielleicht auch etwas anderes hochzuziehen. Wir hatten vor 2 Tagen eingestellt dieses Catastrophic Contagion, also katastrophale Ansteckungsgefahr. Das ist ja zum Beispiel ein Video gewesen, wo darauf hingewiesen wird, dass dieses Planspiel für eine außerordentlich gefährliche Pandemie mit einer hohen Sterblichkeitsrate wieder mal durchgeführt wurde und dass eventuell auch was dran sein könnte, dass man so ein Ding noch mal planen will, denn das haben wir gesehen, auch in einem Interview, das ich mit Dr. Dietrich Klinghardt für den letzten Kongress geführt hatte. Wir haben jetzt mal ein Stück davon aus diesem Interview rausgeschnitten und hatten das in dieses Video eingebaut, auch schon als Hinweis und als Warnung. Denn in diesem Catastrophic Contagion Planspiel, da ging es darum, dass zum Beispiel die alten Verdächtigen, die auch vor Covid so ein Planspiel gemacht hatten, nämlich das Johns Hopkins Center for Health Security, die WHO und die Bill and Melinda Gates Stiftung das ganze Ding geplant haben. Und simuliert wurde ja eine Pandemie, wie gesagt, mit einer höheren Sterblichkeit. Und Klinghardt hat in dem Interview, das ich im Sommer mit ihm geführt habe, durchaus mit dem Ausbruch einer Variation eines gefährlichen Virus gerechnet. Er sprach damals das Marburg-Virus an, also ein hämorrhagisches, gefährliches Fieber. Insgesamt hat er ja berichtet gehabt, gab es bis zu diesem Tag, ich glaube, 16 Fälle weltweit. Und man wundert sich, warum hat aber Bill Gates bereits Tests dafür entwickeln lassen, sowie einen Impfstoff gegen das Marburg-Virus. Und er sagt, das ist etwas, was nicht zusammenpasst. Und deswegen rechnen er und seine Kollegen durchaus damit, dass so etwas passieren könnte.
Ja, das ist genau die Situation. Man fragt sich, wie das möglich ist. Ein Virus, welches gar nicht existiert oder man noch gar nicht neu isoliert hat, sondern das schon Jahre zurückliegt, dass man auf diesen alten Daten heute schon die Tests entsprechend aufbaut. Aus diesem Grunde sind wir natürlich auch immer sehr vorsichtig. Aber wir werden uns nicht hinstellen, so wie es gerne gemacht wird, dass man sagt nach dem Motto, das ist alles wieder nur Show, alles nur Fake, denn das würde unserer Arbeit nicht gerecht werden. Denn wir müssen unter anderem trotzdem vom Schlechtesten ausgehen, aber eben halt das Beste hoffen. Und das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, erst einmal sehr genau beobachten und dann ist die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht relativ groß, dass es wieder eine solche Fake-Geschichte sein könnte. Sehr groß, aber es gibt keine Garantien. Und aus diesem Grunde sind wir an der Stelle vorsichtig. Ich habe darüber auch nachgedacht, als ich das Video gesehen habe. Das ist ein Wechselbad der Gefühle gewesen für mich. Das hat mich sehr mitgenommen, das Video. Deshalb ist auch ganz gut, dass im Vorfeld nochmal dieser Warnhinweis darauf ist, worum es geht. Aber es geht dann natürlich, wenn man es zu Ende sieht, auch ganz klar in die Lösung, was man tun kann und dass es dann eben halt doch alles zu managen wäre.
Also Klinghardt hat zu diesem Fall gesagt Folgendes. Erstmal, ich kann das Mittel gerne mal hier nennen. Er hat ein Desinfektionsmittel genannt, das sowohl bei Covid 100% wirkt, als auch bei Marburg mit höchster Sicherheit wirken würde, hat er wörtlich gesagt. Dieses Desinfektionsmittel heißt HOCL und das kann man also im Internet auf jeden Fall kaufen. Wir haben es auch gemacht, wir haben es mal vorsichtshalber hier. Dann hat er gesagt, wichtig sind blaue Beeren, also Blaubeeren, übrigens die deutsche Zwetschge oder Pflaume und die Acai-Beere, die eben diese Stoffe, ich habe jetzt den Namen vergessen, welcher Stoff das ist, der eben sehr gut ist in einem solchen Fall, würde jetzt so ein Fieber tatsächlich wüten. Und er sagt eben, also gerade auch, wenn Pakete ankommen von Lieferdiensten, dass man um Himmels Willen, wenn, also es ist jetzt nur für den Fall, wenn, diese nicht ins Haus holt, sondern draußen mit diesem Spray bearbeitet und erstmal 72 Stunden da draußen stehen lässt. Und ich denke mal, das sind sehr praktische Tipps und deswegen haben wir uns auch entschlossen, das auszukoppeln aus dem Kongressvideo. Wir haben bei den Kongressinterviews haben wir immer wieder sehr wichtige Informationen, wo wir oft denken, Mensch, das würden wir jetzt am liebsten ganz rausgeben und wir bauen das hier auch immer mal wieder in unsere Podcasts ein. So wird auch in unserem nächsten Video, ach so, vielleicht noch eins dazu. Klinghardt sagt auch, sollte sowas wirklich stattfinden, dann allerdings ist die Zeit angebrochen, wo wir uns selber isolieren sollten. Also nicht, das Problem ist, dadurch, dass die Menschen isoliert wurden und auseinandergetrieben wurden und unter die Maske gezwungen wurden und jetzt das Ganze aufgehoben wird, wird eine solche Maßnahme gar nicht mehr so ernst genommen. Und er sagt, genau das ist aber die Gefahr in einem solchen Fall, nämlich wenn es wirklich ein gefährliches Virus ist, das wütet, dann sollte man seine eigenen Sicherheitsmaßnahmen in den Vordergrund stellen. Und er sagt, dann würde er auch eine Maske tragen, auch wenn die nicht hundertprozentig schützt, aber besser als keine.
Ja, zumal wir nicht vergessen dürfen, dass durch diese Isolationsmaßnahmen bei Corona, durch die Maske und vermutlich auch durch die Impfung, auch diese Dinge stehen ja im Raum, das Immunsystem geschwächt wurde. Das heißt, diese mRNA-Impfung genau das Gegenteil bewirkt haben von dem, was man gesagt hat, was es bewirken soll. Man konnte es ja auch gar nicht wissen, weil es keine Tests gab, denn es ist ja gar keine Impfung, sondern das ist eine mRNA-Behandlung und da hat man einfach noch keine Erfahrung. Und dieser Massentest, der damals gemacht wurde, wo man sagte, da kann nichts passieren, alles ist gut, der führt jetzt natürlich zu einer gewissen problematischen Situation. Und aus diesem Grunde vorsichtig trotzdem bleiben.
Ja, also das sind so Dinge, wir müssen uns in der heutigen Zeit mit diesen Dingen leider beschäftigen. Und Andreas und ich haben hier mit dem Team hin und her beraten, ob wir auch gerade in Bezug auf dieses Planspiel, ob wir wirklich so weit gehen sollen. Ist es nicht Panikmache? Nein, die Panikmache sieht anders aus. Die kommt dann von Seiten der Politiker, wenn so etwas so weit kommt. Und wichtig ist, dass wir uns vorbereiten. Geistig, irdisch, alles da haben, was man da haben kann. Und ja, Andreas, und damit sind wir eigentlich schon bei unserem nächsten Kongress. Wir haben ihn neulich schon angesprochen. Wir werden heute, spätestens morgen, auch unser erstes Ankündigungsvideo einstellen. Ich freue mich riesig auf diesen Kongress, weil es sind so spannende Leute. Wir haben letztes Mal schon gesprochen darüber. Du wirst mit Dieter Bröers ein Interview über den bevorstehenden Polsprung, über die Veränderung der Energie, der Frequenzen sprechen. Was macht das mit uns Menschen? Und dazu passt auch sehr gut ein Interview, das ich führen werde mit Silke Schäfer, mit der bekannten Astrologin, die uns in diesem Interview jetzt nicht über die einzelnen Sterne viel sagen wird, das tut sie ja in ihrem eigenen Kanal und das macht sie hinreichend und sehr gut, sondern ich werde dann von ihr wissen wollen, welche Energie hier auf der Erde, welche Kraft aus dem Kosmos jetzt hier wirkt und was wir Menschen tun können, um uns in die Kraft zu stellen. Und dann, Andreas, wirst du auch sprechen mit Ernst Wolf.
Ja, Ernst Wolf ist mir natürlich eine hervorragende Persönlichkeit. Auf dieses Gespräch freue ich mich, weil Ernst Wolf und ich ähnlich in der Analyse sind, etwas unterschiedlich eben halt auch in der Bewertung und auch in der Prognose. Und das ist das Salz in der Suppe. Es geht ja nicht darum, sich gegenseitig zu beweihräuchern, wie man toll es findet, dass der andere das und das macht, sondern eben halt auch andere Dinge mit reinnehmen. Ernst Wolf ist in seiner Analyse, gerade was das World Economic Forum und deren Details anbelangt, gewaltig. Und es wirkt natürlich alles nach einer Untergangsstimmung. Und ich bin froh darüber, dass er selbst davon spricht, dass es so nicht funktionieren wird und dann eine Umkehr stattfindet. Und darüber möchte ich natürlich auch mit ihm sprechen, weil auch gerade im Bereich der veränderten kosmischen Strahlung zu Dieter Bröers. Und ich meine, viel größer kann eigentlich diese Bandbreite gar nicht sein zwischen Dieter Bröers und beispielsweise dem Ernst Wolf. Können wir natürlich da noch wirklich was rausholen?
Und für das Geistige wird unter anderem auch wieder Christopher Vasey zuständig sein, der mit einem ganz spannenden Thema diesmal kommt. Nämlich, er begutachtet den derzeitigen Zustand unserer Welt und zieht dann seine Schlüsse, also er arbeitet es fast so ein bisschen historisch auf, welche Eckpunkte ja, geeignet waren, damit dieser dystopische Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, überhaupt hergestellt werden konnte. Er zeigt die gemachten Fehler auf, aber nicht rein irdischer, sondern vor allem geistiger, also spiritueller Natur.
Ja, und da kommt man eben nicht drum rum. Wenn man versuchen will, die Erde zu beschreiben, die zur sogenannten Nachschöpfung gehört. Das bedeutet, dass wir eine Architektur haben von der Urkraftzentrale. Ich will das Wort jetzt Gott einmal vermeiden, weil es so unglaublich in den Schmutz getreten wurde durch kirchliche Institutionen. Aber die Urkraftzentrale, die dann runtergeht bis hinunter zur Erde. Und wenn wir diese Strukturen insgesamt erkennen wollen, müssen wir diese hohe Perspektive einnehmen, weit oberhalb des Adlers. Und das ist etwas, was er nämlich wirklich kann, der Christopher Vasey, aber vor allem eben halt auch die gute Nachricht daraus ableiten, was das bedeutet, wenn jetzt die Klärung im Rahmen dieses jüngsten Gerichtes, der Spaltung zwischen Licht und Dunkel und so weiter, da werden viele Leute große Schwierigkeiten haben, aber viele Leute auch nicht, wenn sie richtig stehen. Und das ist entscheidend. Also ein hochspannendes Thema. Also globaler kann man es kaum beschreiben, als er es kann.
Ja, und es wird wieder ein Kongress werden. Der letzte hieß ja Gesund durchs Chaos. Dieser wird heißen Stabil durch den Wandel. Welche Überraschung.
Ja, aber der Titel ist eigentlich gut, so glauben wir zumindest, weil es geht um die konkrete Situation, das heißt nämlich stabil durch den Wandel, konkret. Das heißt, es soll vor allem eben halt auch der Weg mitgegeben werden für unsere Zuhörer zu sagen, okay, wenn ich mich so und so stelle, stehe ich definitiv besser da. Also ganz konkrete Vorbereitungen.
Und ihr könnt auch schon auf die Seite gehen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, euch da auch schon anmelden. Alle Systeme funktionieren zwar noch nicht, um sich anzumelden, aber also Bezahlsysteme, ich glaube, Kontoüberweisung geht noch nicht, aber da sitzen die Techniker dran. Aber wer das vielleicht auch verschenken will als Weihnachtsgeschenk, der kommt da schon auf die Seite. Und zwar findet ihr das Ganze unter www.stabil-durch-den-wandel-in-einem-wort.net. Nicht .de, nicht .com, sondern .net. Ja, und da seht ihr dann alle anderen Referenten bzw. Interviewgäste. Und nochmal, es geht um Lösungen. Es geht darum, stabil durch diese dunkle Zeit zu kommen, geistig, irdisch, in jedem Fall und in jedem Punkt. Und es wird noch zwei Überraschungsgäste geben, die stehen hier noch nicht drauf, aber die kommen noch dazu und die werden euch auch freuen. So, in diesem Sinne, Andreas, möchte ich jetzt auch auf einen deiner Interviewpartner in diesem neuen Kongress hinweisen. Dieser Mann heißt Dr. Norbert Hering. Und über den wollen wir sprechen, beziehungsweise über einen Beitrag, den er geschrieben hat. Er ist Redakteur für Wirtschaftswissenschaft, unter anderem im Handelsblatt. Und aktuell hat er auf seiner Webseite einen aufrüttelnden Beitrag veröffentlicht zum Thema WHO. Er dokumentiert die eingesammelten und veröffentlichten Reformvorschläge zur WHO, die durch die derzeitige amerikanische Gesundheitspolitik gefördert werden. Und dabei geht es um eine Art WHO-Gesundheitsdiktatur. Das ist ja etwas, worüber schon eine Weile gesprochen wird, aber das scheint jetzt konkret zu werden, dass die USA der WHO bzw. dem Chef der WHO fast diktatorische Vollmachten geben wollen.
Ja, also die Situation ist ja, dass bisher alle Vorschläge gewissermaßen, die WHO zu einer neuen diktatorisch anmutenden Weltmacht erheben sollen, so kommt es einem ja vor, das ist immer noch am Widerstand von China, Iran und einer Reihe afrikanischer Länder bisher gescheitert. Also man will sich da schlicht nicht die Souveränität nehmen lassen, also die freie Verantwortung. Die WHO hat aber nun ein überarbeitetes Dokument veröffentlicht, in das die eingegangenen Widerstände angeblich berücksichtigt wurden. Norbert Hering hat das hervorragend aufgearbeitet auf seiner eigenen Seite norberthering.net. Das ist also wirklich mal interessant, da reinzusehen. Das erschütternde Fazit bleibt: Die Menschenrechte werden entwertet und die Freiheitsrechte abgeschafft. Und da gibt es eine Kategorie, die heißt Prinzipien in dem geplanten Regelwerk. Und da steht drin, die Durchführung dieser Vorschriften erfolgt unter uneingeschränkter Achtung der Würde, der Menschenrechte und der Grundfreiheiten der Menschen. Das klingt ja gut. Nun sollen aber genau diese Menschenrechte und Grundfreiheiten gestrichen werden und stattdessen durch Gleichheit, Inklusivität und Kohärenz so mehr oder weniger sibyllinisch ersetzt werden. Und die Menschenrechte tauchen dann nur noch auf indirekte Weise unter ferner Liefen auf. Und wenn das kein Warnsignal ist, dass Menschenrechte gestrichen werden, dann wird es schon komisch.
Ja, und das wird ja alles in einer Art verdeckter Aktionen gemacht. Gut, dass Norbert Hering da einen genaueren Blick drauf geworfen hat. Und er meldet also, dass in den Vorschlägen zur geplanten WHO-Macht wörtlich Folgendes steht. Zitat: Zweck und Anwendungsbereich dieser Verordnungen sind die Verhütung, der Schutz, die Vorbereitung, die Kontrolle und die Reaktion des Gesundheitswesens auf die internationale Ausbreitung von Krankheiten. Ich mache mal eine kurze Zäsur hier. Die WHO übrigens hat bei diesem Planspiel auch mitgemacht, von dem wir gerade gesprochen haben. Übrigens auch bei Covid. Zitat geht weiter. Und zwar in einer Weise, die dem Risiko für die öffentliche Gesundheit angemessen und auf dieses beschränkt ist. Das ist ja, Andreas, wie ein Blankoscheck. Also, die WHO, die ja allein in den letzten sogenannten Corona-Jahren oft falsch bei vielen bestimmenden Maßnahmen gelegen hat, immer unter Mithilfe der ebenso falsch liegenden Johns Hopkins Universität, Paul-Ehrlich-Institut, das Robert-Koch-Institut, mit den folgenden unfassbaren volkswirtschaftlichen Schäden. Genau diese WHO soll jetzt unter Aushebelung der Menschenrechte gewissermaßen frei agieren können.
Ja, und das Anwendungsgebiet wird nach diesem Vorschlag sogar drastisch erweitert. Also vorher stand dort ja, dass es um die Risiken für die öffentliche Gesundheit geht. In Zukunft soll es heißen, dass es um alle Risiken geht, die sich auf die öffentliche Gesundheit auswirken können. Ja, was ist das denn? Damit könnte auch alles, was mit dem sogenannten Klimawandel zu tun hat, der Regelungskompetenz der WHO und diesem Vertrag unterworfen sein. Also WHO in Zukunft auch die Weltbehörde für den Klimawandel. Und das sind aus meiner Sicht diktatorische Vollmachten, die da drohen, die die nationale Souveränität der Staaten definitiv aushebeln. Nicht nur die nationale Souveränität, auch die individuelle Souveränität jedes Menschen. Man kann also durchaus sagen, dass auf US-Initiative ein großer Schritt in eine WHO-Pharma-Diktatur beschlossen werden soll.
Du hast gerade den globalen Pandemievertrag erwähnt. Und wir haben vor Monaten schon darüber berichtet, dass das ja immer wieder gescheitert ist, weil die keine Stimmen zusammenbekommen haben, die das Ganze mit absegnen. Und ich hatte mal rausgeschrieben, welche Länder überhaupt da mitmachen würden. Und das ist also nicht mal ein Dutzend Länder von Fidschi, Portugal, Rumänien, Ruanda, Kenia. Deutschland war natürlich ganz vorn dabei, Ukraine. Und das ist eben die Frage, ob sie es überhaupt zusammenbekommen können. Aber anscheinend werden ja alle Hebel angesetzt, damit es funktioniert. Und es zeigt ja auch, dass die Weltgesundheitsorganisation, die EU und die übrigen WHO-Mitgliedstaaten weiter über diesen Pandemievertrag verhandeln. Ein Antrag Washingtons zur Entmachtung der nationalen Regierungen im Rahmen der internationalen Gesundheitsregulierungen zeigen die neue Richtung. Das sieht man auch in unserem Video bei dem Planspiel, dass man davon spricht, dass die nationalen Rechte ausgehebelt werden müssen. Über diesen Vertrag soll Ende Mai abgestimmt werden. Andreas, Profiteure werden ja dann die Großkonzerne, ne? Zwei Branchen, Pharma- und Klimaindustrie.
Das kann man so sagen. Es wird also offensichtlich, dass der WHO-Generalsekretär auch ohne Zustimmung von Regierungen, das ist das Entscheidende, verschiedene Stufen von Gesundheitsnotstand für die Welt oder Regionen ausrufen kann und Gegenmaßnahmen diktieren kann.
Also ich höre die Frage im Ohr, die jetzt viele Zuhörer hier stellen würden. Heißt es, dass der globale Pandemievertrag der WHO die Welt jedes einzelne Land praktisch in einen Dauerausnahmezustand bringen kann?
Also das kann man durchaus hier rein interpretieren, wenn man das liest, was dort zusammengetragen wurde. Allein die Möglichkeit der Diktatur zu einem Dauerausnahmezustand ist hier zu erkennen. Macht und Größenwahn können da eine ziemlich gefährliche Mischung sein. Das zeigt die Geschichte. Die Naivität vieler Politiker, die von dem Projekt wissen, ich sehe das in der EU und ich sehe das in Deutschland, und die einfach nur mittaumeln, das ist für mich wirklich erschreckend. Nur wenige erkennen offenbar das extreme Potenzial und die extremen Risiken einer drohenden Weltdiktatur. Natürlich versteckt unter dem Begriff der Hilfe für die Menschheit, das ist klar. Letztlich wird durch die Aufgabe der nationalen und individuellen Eigenverantwortung auch die Tür damit zum autoritären Transhumanismus weiter geöffnet. Und da sind wir dann wieder beim WEF.
Ja, also wir haben ja zum Glück vorhin die Erkenntnis und Einsicht gehabt, dass im Moment eine große Reinigung im Gange ist, dass Licht und Dunkel getrennt wird und dass die dunklen Pläne nach und nach auffliegen. Alleine, dass Norbert Hering so etwas beleuchtet, was du natürlich bei den Hofberichterstattern wieder so gut wie nicht findest, ist schon mal der beste Schritt in die richtige Richtung. Ein drohendes Pandemieregime als übergeordnete Weltregierung, das passt ja zu den Entwicklungen, die man sich vorstellt bei diesen Herrschaften. Digitaler Weltimpfpass oder überhaupt digitale Identität. Man sieht ja schon, es wird überall in den Supermärkten beginnend umgesetzt, dass man nicht mehr zahlen muss an der Kasse, sondern einfach registriert wird. Und das Ganze wird ja auch bei der WHO stark unterstützt und finanziert durch deinen Lieblingsphilanthropen Bill Gates und seine Stiftung und auch die Rockefeller Stiftung.
Ja, die hängen natürlich alle mit drin. Und letztlich liegt das Problem darin, dass viele linke Internationalisten, man kann mittlerweile sagen Internationalsozialisten sogar mittlerweile, wir sehen ja, wie der Trend auch der staatlichen Eingriffe immer größer wird, dass diese internationalen Listen, die Vorstellung haben, dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn man den Nationalstaat überwinden und Entscheidungen auf globaler Ebene treffen würde. Verstößt übrigens komplett gegen die demokratischen Regeln, weil Demokratie sich nur auf die kleinste Einheit bezieht, die Subsidiarität sogar vorne angestellt wird. Und jetzt redet man davon, dass sie abgeschafft werden soll. Also weg von der Demokratie hin zur autokratischen Diktatur. Das ist ganz eindeutig hier zu interpretieren. Und dabei bleibt meist im Dunkeln, wie solche Entscheidungen dann im globalen Interesse überhaupt gefällt werden sollen. Die Realität ist, dass die finanziell ausgehungerte UN mittlerweile zum Machtinstrument der Konzerne degradiert worden ist. Und ich freue mich darauf, dass Norbert Hering und ich unter anderem wahrscheinlich auch über dieses Thema sprechen werden. Er ist ein brillanter Kritiker. Er ist keiner, der sozialistisch oder kapitalistisch ist, sondern er denkt frei und selbst ein großer Freidenker. Und das Gespräch im Rahmen unseres Kongresses wird für mich natürlich auch ein kleines Highlight sein.
Ja, Hering hat den Finger oft in der Wunde auf sehr sachliche und ruhige Art. Er gehört ja nicht zu den Hetzern, er ist auch nicht hasserfüllt, sondern er macht das ganz ruhig und besonnen und ohne eine einzige Aufregung. Ganz genau. Und das ist auch das Beste in dieser Zeit jetzt, die Entwicklungen in Ruhe zu sehen. Andreas, als wir anfingen hier mit diesem Podcast vor 2,5 Jahren, da ist es so gewesen, dass jeder Tag aufregender wurde. Es ist ja inzwischen ein Übermaß an Nachrichten da, das kann man gar nicht bewältigen. Und wir müssen immer eine Entscheidung treffen, was nehmen wir rein hier, was nehmen wir nicht rein. Und dann gibt es Zuschriften, ja, warum berichtet ihr nicht darüber? Schlichtweg, weil der Tag nur 24 Stunden hat und wir 24 Stunden am Ball sind, so ungefähr. Es geht halt nicht mehr. Das, was Menschen früher erlebt haben in einem Jahr, das erleben wir jetzt gerade an einem Tag hier alle. Ihr ja auch. Ihr müsst ja auch mit dieser Flut klarkommen. Und da ist das Gebot der Stunde, dass wir uns innerlich runterschrauben. Immer wieder aufs Neue in die innere Balance kommen. Und das geht eben auch nur dadurch, dass dieser Außendruck, der auf uns kommt, dass der mit einer Art Innendruck aufgefangen wird.
Ja, genau so ist es. Also die Zeit des Pixelbeobachtens eines Bildes und das zu beschreiben, ist vorbei. Es geht jetzt darum, den gesamten Überblick zu haben, den wir brauchen, um zu erkennen, wie diese hybride Führung gegen die Menschheit momentan von einer bestimmten selbsternannten Elite durchgefahren wird. Und das Ganze zeigt sich dann in einer Flut an Informationen, die auf uns eindrückt und uns vermeintlich auch zu erdrücken droht. Und ich spüre dann, wie viele Menschen sagen, ich muss das zwischendurch mal wiederholen, ich spüre diese innere Leere in mir, ich komme da einfach nicht mehr mit. Und wenn wir eine innere Leere spüren, dann merken wir, dass bei uns etwas nicht richtig stimmt. Das heißt, wir können versuchen, diese Leere wieder aufzufüllen und uns wieder mit einem Gegendruck zu rüsten. Wie macht man das? Wenn wir uns den Körper, den menschlichen Körper vorstellen, wie ich das immer sage, mit einem leeren Marmeladenglas, welches wir zudrehen, und das stellen wir auf eine heiße Herdplatte. Was passiert? Irgendwann platzt dieses Glas. Aber was passiert dort physikalisch? Die Luftmoleküle in diesem Glas fangen an und kommen in Bewegung. Und durch diese Bewegung entsteht ein Druck von innen nach außen. Und irgendwann wird der Druck so groß, dass dieses Glas platzt. Und wenn wir wissen, dass also eine innere Bewegung zu Wärme und zu einem Innendruck nach außen führt, dann merken wir, dass wir uns innerlich mehr bewegen müssen. Immer wieder merken, wie unser Geist in Bewegung kommt, wo wir versuchen müssen, uns innerlich zu wappnen. Und wenn wir dann immer stärker werden in der inneren Bewegung, bauen wir einen Gegendruck auf. Und irgendwann kommt der Punkt, wo der Druck von innen genauso stark ist wie der Druck von außen. Und dann ist es neutral. Und dann sagen wir nicht mehr, ich fühle diese innere Leere, sondern ich bin jetzt ausgeglichen. Wie macht man das? Indem man die Geistesgegenwärtigkeit trainiert und wirklich am Ball bleibt und immer wieder die Manöver durchführt. Wie habe ich das geschafft oder wie hast du das geschafft, Eva? Wir lesen zum Beispiel die Bücher im Lichte der Wahrheit und haben damit die Architektur der Schöpfung vor uns geschrieben und können uns daran langarbeiten. Das sind tatsächlich auch das ist eine Anweisung, eine Anleitung, wie man in Stresssituationen mit all diesen Dingen, die wir hier erleben, umgeht. Und vor allem auch die gute Nachricht, wie man sie meistert und wie dann plötzlich der Punkt kommen wird, was wir mit dieser Reinigung nennen von Dunkel und Hell und Licht und vor allem auch Gut und Böse oder vielmehr von Falsch und Richtig. Das ist der richtige Begriff. Und dann sind wir natürlich richtig gewappnet. Und das kann man wirklich ganz sauber studieren. Nicht einfach nur lesen, sondern wirklich studieren.
Ja, und mit diesem Begriff studieren, da können viele nichts anfangen, weil sie sagen, ich bin jetzt schon jenseits der 40 oder 50 und ich studiere nichts mehr. Also erstens, derjenige, der bis zum letzten Atemzug neugierig bleibt und voller Sehnsucht, mehr zu erfahren über das, was man uns hier auch lange verheimlicht hat, der ist in der Lage, auch zu studieren. Und zwar nicht, indem er 10 Stunden am Tag über irgendwelchen Papieren sitzt, sondern das, was er vielleicht in einer halben Stunde gelesen hat, zu durchdenken, wirken zu lassen und dann in sein Leben zu übernehmen und anzuwenden.
Das ist entscheidend. Bei Studium, da drückt sich bei jedem so mehr oder weniger der Magen um und denkt, ich setze doch nicht wieder in die Schulbank. Ich habe da so viele schlechte Erinnerungen. Das war für mich nicht so toll. Für mich übrigens auch nicht. Nein, hier geht es ja um eine freiwillige Situation. Nämlich, wie du gerade sagtest, einen kurzen Moment etwas lesen. Manchmal sind es sogar nur 10 Minuten. Die brauche ich, um einen kleinen Absatz in den Büchern zu lesen. Und die lasse ich nachwirken. Und was dann stattfindet, das sind dann Empfindungen. Und diese Empfindungen, die stimulieren dann die Seele. Man merkt, wie sich dann hinten die Fontanelle ein bisschen öffnet und man plötzlich wieder eine Anbindung empfindet. Dann kommt so etwas wie das Gewissen. Dann beginnt man eben halt diesen Absatz, den man gelesen hat, mit seinem eigenen Leben, vielleicht mit eigenen Erlebnissen sogar abzugleichen, wo man vielleicht falsch gelegen hat, wo man erkennen kann, oh, das habe ich nicht gut gemacht. Dazu muss ich jetzt stehen und ich muss versuchen, das jetzt wieder gerade zu biegen. Und wenn man dann weiß, wie die Gesetze funktionieren, zum Beispiel das Gesetz der Wechselwirkung, der Schwere oder eben halt auch der Anziehung der Gleichart, dann lassen sich anhand dieser Gesetze diese Fehlstellungen, die man selbst für sich entdeckt und niemand ist frei von Fehlern, dann lassen die sich selbst wieder auch wegoperieren gewissermaßen. Jeder ist nämlich für sein Schicksal selbst verantwortlich, keine andere Macht. Das ist wichtig. Wenn wir erkennen, dass die Schöpfung allumfassend ist und keine Fehler beinhaltet, das sehen wir so oft, wenn ich die Aussagen höre, ich war auch damals so, wenn es einen Gott gäbe, warum kann dann so viel Unrecht auf der Erde sein? Warum werden Menschen geboren unter so schlechten Bedingungen, werden krank geboren, sind eben halt vom Schicksal wahnsinnig gebeutelt? Und wenn man dann plötzlich erkennt, dass diese vermeintlichen Opferstrukturen, die dort wirken, eine Gnade sind, denn es gibt dafür Gründe. Aber das muss man eben halt wirklich dann versuchen zu lernen, weil sonst kommt sehr schnell die Situation, wie kann der so etwas sagen? Du weißt ja gar nicht, was das heißt, wenn man betroffen ist. Mag sein in bestimmten Fällen, aber darum geht es nicht. Es geht darum zu erkennen, wie die Schöpfungsstrukturen tatsächlich funktionieren.
Ich finde, das hast du sehr einleuchtend erklärt und ich kann dir auf jeden Fall folgen. Dankeschön.
Ich danke dir.
Ist es nicht schön, dieser Umgangston?
Das ist schön, das macht wirklich Spaß, das stimmt.
Ja, also auch das übrigens, vielleicht hilft das ja auch noch dem einen oder anderen. Wenn man diese Bücher ernst nimmt und liest, dann ist das erste Gebot, nicht den Finger auf einen anderen zu zeigen und zu sagen, du musst dich ändern, sondern wenn einem etwas missfällt, zu schauen, warum missfällt mir das und mich zu ändern. Und das ist etwas, was wir beide hier ja auch seit vielen Jahren praktizieren und tatsächlich das auch eine Methode ist, um sich selbst nach vorne zu entwickeln und eigentlich in eine immer größere Partnerharmonie auch zu geraten.
So ist es richtig. Und genau dazu gehört natürlich auch, dass Liebe und Strenge miteinander verbunden ist. Und das darf nicht falsch verstanden werden. Es geht nicht um Züchtigung. Es geht darum, dass man für den Partner, den man liebt, zum Beispiel nicht nur das macht, was ihm gefällt, sondern das, was ihm nutzt. Und wenn ich sehe, dass ein Partner zum Beispiel in irgendeiner Form eine klitzekleine Fehlstellung an irgendeiner Stelle hat und ich versuche, sie dann so wertschätzend wie möglich zu formulieren, dann kann es sein, dass da auch eine leichte intraspezifische Aggression mal hochkommt. Das haben wir beide schon erlebt, du und auch ich, weil wir hört schon gerne Kritik. Aber dass man dann versucht zu erkennen und sagt, okay, er oder sie macht es ja nicht unbedingt, um mich zu kränken, um mich zu schädigen, um mich zu beleidigen, sondern weil er oder sie sieht, dass da eventuell eine Fehlstellung bei mir sein könnte. Und wenn das mit Wertschätzung rüberkommt, auch wenn dann mal irgendwann mal eine Stimmung ein bisschen spannungsgeladen ist, wir kennen das ja auch, dann sind wir einfach mal eine halbe Stunde voneinander räumlich irgendwo getrennt und dann ist auch schon die Situation, dass wir sagen, jetzt wollen wir wieder miteinander reden, weil wir wissen ja, dass der andere es so überhaupt nicht meint, wie ich es eventuell fehl aufgefasst haben könnte. Das sind ganz wichtige Dinge auch für sich zu lernen und das ist die höchste Lebensqualität, die man sich dann wirklich vorstellen kann.
Übrigens, unter anderem werde ich über dieses Thema bei dem Kongress sprechen mit Frau Dr. Nadine Kleinebekel, die auch beim letzten Kongress dabei war und ein ganz tolles Feedback bekommen hat. Die ist jetzt noch nicht so bekannt, aber sie ist eine Ärztin, eine Fachärztin für Frauenheilkunde, kann man ja so auf Deutsch auch sagen, Gynäkologie, und befasst sich auch viel mit dem Entstehen des Menschen, eben auch auf der Grundlage dieser Bücher. Und das ist etwas, ja, das ist einfach ein Gewinn fürs Leben, wenn man solche Spielregeln fürs Leben, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, sondern den Naturgesetzen entsprechen, eingehalten werden können, wenn man darüber mehr erfährt. Also ein spannendes Thema. Ich freue mich darauf riesig. So, Andreas, jetzt kommen wir wieder zur eiskalten Tagespolitik. Und wir wollen mal ein bisschen sprechen über das Thema Migration und Zuwanderung. Wir können mit Erstaunen feststellen, dass beispielsweise die Bild-Zeitung, aber auch der Fokus, mehr und mehr das Problem benennen, dass durch diese gesteuerte und nicht gesteuerte, übermäßige Migration, die auf Deutschland einprasselt, derzeit wieder, dass da eine Menge Probleme auf die Gesellschaft zukommen. Da kommen wir auch im Einzelnen gleich drauf. Dem entgegen aber, das hat der Spiegel hier gemeldet, möchte die Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles noch viel mehr Zuwanderung von Deutschland und sie fordert eine neue Willkommenskultur. Und sie sagt, dass Deutschland auf mehr Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen ist und es gebe für Zuwanderer viele Hürden und wenig Anerkennung. Also das heißt, sie steuert mit dem heute im Spiegel veröffentlichten Zitaten, steuert sie der inzwischen auch bei Mainstream-Medien angekommenen kritischen Berichterstattung massiv entgegen.
Naja, ich denke mal, das ist auch ein Eigennutz, der dahinter steht. Das ist genau wie der neue CDU, der Junge Union neue Vorstand. Das ist auch so ein junger Mann, der jetzt fordert, den Namen will ich mir gar nicht merken, weil es einfach nur abgerichtet klingt für mich, ganz linksorientiert, dass er sagt, wir brauchen mehr Zuwanderung auch in die Sozialsysteme. Und wir freuen uns auch über alle, die in die Sozialsysteme einwandern. Und hier sehen wir, dieser Tenor, das ist ein Junge Union-Vorstand. Also das ist das Irre, der sich mit Herrn Merz dann ablichten lässt. Und wir sehen, in welche Richtung das geht. Und ich kann da nur interpretieren, solange wir noch einen Rechtsstaat haben, der mit deutschen Richtern, der vielleicht auch noch mit deutsch-mentalen Menschen besetzt ist, das heißt die Justiz, dann besteht eine große Gefahr für die handelnden Politiker, die noch im Amt sind, dass sie vor ein Gericht gestellt werden, zum Beispiel aufgrund der Corona-Politik und auch aufgrund der Asylpolitik, die ja flüchtlingsfeindlich ist, weil ja für Flüchtlinge, die den Status erfüllen, kaum noch Platz ist, da ja momentan mehr oder weniger eine reine Umzugswelle der gesamten Welt eingeleitet wurde. Wenn man es aber schafft jetzt, den Ausländer, den Migrationsanteil in Deutschland so hoch zu bringen, dass natürlich auch die Gerichte und die Politik in einer absehbaren Zeit damit besetzt sind, dann brauchen sie sich natürlich keine große Sorge mehr machen, vor ein Gericht gestellt zu werden, weil dann ja die Menschen, für die man das gemacht haben will, das stimmt natürlich auch nicht, denn diese Menschen, die man rübergeholt hat, sind genauso Opfer, sind genauso für dumm verkauft worden im Prinzip. Und dass man dann vielleicht hofft, über diese Schiene einen Prozess, wie wir schon mal hatten in Südstädten in Deutschland, in Bayern oder in Frankenland genau genommen, dass das eben halt nicht mehr passieren wird.
Also ich möchte euch mal die Zahlen vorlesen, die Frau Nahles als Chefin der Arbeitsagentur genannt hat. Wir sprechen von letztem Jahr. Wir wissen ja, Andreas, in diesem Jahr sind noch mehr Migranten gekommen. Das wird überall bestätigt, illegal und legal. Und wir haben neulich darüber gesprochen, dass ja auch viele Menschen aus Deutschland auswandern, weil sie sagen, nee, ist nicht mehr mein Land. Ich kenne ein paar davon. Und jetzt möchte ich euch aber die Zahlen von letztem Jahr, die also noch geringer sein dürften als die von 2022, nennen. Nahles sieht das eigentliche Problem, schreibt der Spiegel, vor allem bei der hohen Zahl an Auswanderern. Reingekommen seien im vergangenen Jahr, also nach Deutschland, 1,1 Millionen Menschen, man hat früher davon gesprochen, maximal 400.000, jetzt ist es gleich dreimal so viel. Dummerweise, sagt Frau Nahles, sind gleichzeitig 750.000 Leute wieder ausgewandert. Sie sagt Leute und nicht Menschen. Also sie sagt, Menschen sind reingekommen, Leute sind ausgewandert. Allein dieses Wording, da könnte ich schon, aber egal. Andreas, eine Dreiviertelmillion, das ist eine historische Zahl. Ich bin fast umgefallen, als ich das zum ersten Mal gelesen habe.
Naja, und das klingt so, als wäre das ein Defizit zwischen 250.000, aber so ist es nicht. Wir müssen uns die Einwanderer natürlich auch mal ansehen. Da gibt es viele Bilder, wenn sie dann beispielsweise aus den Zügen aussteigen oder wenn sie dort beispielsweise mit ihren Rucksäcken dann durch die Lande gejagt werden von der gesamten Flüchtlingsindustrie, die da ja hintersteht, die westliche Flüchtlingsindustrie. Industrie ist ja maßgeblich verantwortlich für diese Völkerwanderung, aus meiner Sicht auch für die vielen Toten im Mittelmeer, die ertrinken müssen. Das muss man einfach mal so sehen, dass das Ganze aus meiner Sicht zum Konzept gehört. Und wenn wir sehen, dass die Menschen kommen, natürlich ein besseres Leben wollen und wir wissen, dass die meisten in die Sozialsysteme Probleme einwandern und wir sehen, dass das jetzt 1,1 Millionen Menschen sind, und wenn wir sehen, dass von den 750.000 Abwanderern vor allem diejenigen sind, die es sich leisten können, wer kann sich denn eine Auswanderung aus Deutschland leisten? Das sind die, die irgendwelche Gelder haben, das sind Mittelständische, das sind meistens Leute, genau die Fachleute, die wir eigentlich bräuchten. Das heißt also, dieses Delta ist wesentlich größer. Und was hier argumentiert wird, ist ja immer die Argumentation mit der Rentenversicherung. Wir brauchen Arbeitskräfte, die einwandern, damit sie die Renten bezahlen können für die überalterte Gesellschaft der Deutschen. Ja, wie blind muss man denn eigentlich sein? Wenn die Deindustrialisierung stattfindet, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob wir 1 Million, 2 Millionen oder 5 Millionen Menschen haben. Selbst wenn es nachher Facharbeiter sind, wenn keine Industrie mehr da ist, dann kann es nicht mehr funktionieren. Unser Rentensystem ist so aufgebaut, dass die arbeitenden Menschen, dass sie bezahlen müssen einen Umlagebeitrag in die gesetzliche Rentenversicherung, damit die alten Menschen, das sind jetzt wir zukünftigen, dass diejenigen dann ihre Rente bekommen sollen. Das ist die Situation. Wenn wir aber wissen, dass immer weniger Arbeiter da sein können aufgrund der Deindustrialisierung, dann müsste man das machen, was ich schon immer gesagt habe oder viele auch gesagt haben, die Produktivität des Staates nehmen als Grundlage für die Rentenzahlung. Das heißt, auch wenn Maschinen beispielsweise Arbeiter abgelöst haben, das heißt, die gesamten, ich sage mal, Finanzorgien in den Börsen, wo dann mit irgendwelchen Abgeltungssteuern gearbeitet wird, wo also Steuervorteile sind bei den Menschen, die Geld verdienen durch Spekulationsorgien, die haben günstigere Steuersätze als diejenigen, die arbeiten müssen. Hier liegt doch die eigentliche Grundlage dabei. Und wenn man dann solchen Irrsinn hört, dass hier also quasi durch Zuwanderung das Problem gelöst werden sollen, dann hat man wirklich die Zusammenhänge überhaupt nicht verstanden.
Ja, vor allem Ihre Argumentation, also die Argumentation von Andrea Nahles als Chefin der Arbeitsagentur in Deutschland. Das heißt, sie ist mehr oder weniger diejenige, die auch bestimmt und deren Geist dort auch weht. Und sie sagt, also Deutschland, auf der einen Seite sagt sie, Deutschland ist auf mehr Fachkräfte aus dem Ausland angewiesen. Andererseits sagt sie in diesem selben Beitrag beim Spiegel, der Spirit Einwanderungsland ist in Deutschland noch nicht da. Heißt ja übersetzt nichts anderes, als dass eine Menge Leute dagegen sind, dass so viele Leute reinkommen. Und sie sagt, und jetzt relativiert sie das Ganze und behauptet, es kommen ja nicht Fachkräfte zu uns, sondern Menschen. Und deshalb brauchen wir auch die Bereitschaft, sie eben nicht nur als Fachkräfte zu sehen, sondern als Menschen willkommen zu heißen. Sonst wird es nicht gelingen.
Ja, da spricht also eine Leiterin einer Arbeitsagentur, lässt alle Zahlen außer Acht und argumentiert ideologisch mit irgendwelchen Emotionen. Es ist erschreckend, wenn ich sehe, dass eine Bundesbehörde, die auf Zahlen, Daten und Fakten angewiesen ist, mehr oder weniger durch Traumtänzer hier repräsentiert wird. Anders kann man es nicht mehr sagen. Entschuldige. Bitte, ich nehme es gleich wieder zurück, falls du mich jetzt ausbremst.
Nö, ich finde, das ist ja keine, das kann man wirklich sagen. Ich möchte nochmal auf die 750.000 Menschen kommen, die letztes Jahr aus Deutschland ausgewandert sind. Also erstens dürften es in diesem Jahr 22 noch weitaus mehr sein, weil sich die Lage erheblich zugespitzt hat. Also vielleicht kommen wir da an 1 Million. Andreas, und zweitens kann man davon ausgehen, dass diese Leute eben Fachkräfte sind, die woanders ihr Glück suchen.
Ja, deshalb nennt sie sie wahrscheinlich auch abwertend Leute, weil sie verachtet. Nämlich diejenigen, die ihr Gehalt finanzieren aus Steuerzahlerkosten. Frau Nahles gehört nicht zu denjenigen, die Werte schaffen, sondern zu denjenigen, die Werte verteilen, die andere geschaffen haben. Das ist der ganz große Unterschied. Und das ist schon eben halt das Bezeichnende. Ich muss das nochmal wiederholen. Die Menschen, die einwandern, und die Leute, die abwandern. Das ist die Haltung gegenüber den Menschen, die sie finanzieren müssen. Das sind nämlich diese Leute, die da abwandern. Unfassbar, diese Arroganz und diese Abwertigkeit.
Ja, jetzt musst du aufpassen mit deinem Wording, ne? Jetzt wollen wir mal hier eine Grenze ziehen. Okay. So, und jetzt kommen wir zu der Bild-Zeitung und der Berichterstattung. Also da kann man wirklich sagen, auch diese Viertel nach acht Gesprächsrunde, die bei Bild TV läuft. Das ist ja nicht umsonst eine Sendung, die Viertel nach acht heißt, weil um Viertel nach acht die Tagesschau vorbei ist. Mhm. Und dann gehen die Themen eigentlich erst richtig los. Und da findet sich jetzt oft eine Runde wieder. Das hätte ich mir vor einem Jahr nicht träumen lassen. Ich bin ja froh darüber, auch über die ganzen Covid-Maßnahmen und so weiter. Es wird wirklich kritischer. Also wir sehen, die Reinigung läuft. Und die Bild-Zeitung titelt: Ampel macht Migrationspolitik gegen die Mehrheit. Untertitel: Die Deutschen haben genug von der Migrationspolitik der Ampel. Und das geht aus neuen Umfragedaten hervor, die das Meinungsforschungsinstitut INSA für die Bild ermittelt hat. Und diese Zahlen zeigen eindeutig, dass so viele Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, lehnt die große Mehrheit der Bevölkerung ab. Denn in den vergangenen Monaten reisten Zehntausende Migranten unerlaubt nach Deutschland ein. Allein im Oktober lag die Zahl illegaler Migranten bei über 13.425. Seit Jahresbeginn kamen über 85.000 Menschen unerlaubt ins Land. Ein Riesenanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Jetzt frage ich dich mal, Andreas, wieso kann man denn hier eine Zahl bis hinters Komma ausmachen, wer alles illegal reingekommen ist? Ich meine, wie erfasst man die denn, wenn sie illegal reinkommen?
Ja, das ist sowieso immer ganz lustig. Das soll denn suggerieren, als handelt es sich um echte Zahlen. Das ist immer genau das Spiel. Das ist wie wenn beispielsweise Gelder argumentiert werden, die durch Schwarzarbeit oder durch kriminelle Terroristen, Vereinigungen, Drogen und so weiter. Da gibt es, heißt es denn, wir hatten meinetwegen im letzten Jahr 25 Milliarden illegales Drogenhandel. Das sind dann aber keine 25 Milliarden, sondern da steht dann 25 Milliarden 312 Millionen und 871 Euro 22, so ungefähr. Das soll dann immer suggerieren, es handelt sich hier dabei irgendwie um eine solche Geschichte. Was für mich interessant ist, du sagst gerade, dass die meisten Deutschen eben halt die Nase voll haben von der Migrationspolitik der Ampel. Ich möchte noch mal daran erinnern, diese Migrationspolitik ist keine Frage nur der Ampel, sondern der demokratischen Politik, die wir insgesamt haben. Frau Merkel, die sich ja neulich als Kriegstreiberin gegen die Ukraine geoutet hat, indem sie sagte, sie hat Russland belogen und sie wollten nur Zeit gewinnen für die Aufrüstung der Ukraine. Das heißt also, mich wundert immer noch, dass sie frei rumläuft, aber ich meine, der Sam Bankman-Fried läuft auch draußen irgendwie frei rum und gibt da irgendwelche...
Nee, der ist noch festgenommen.
Ist er festgenommen worden? Na gut, okay, hat auch lange gedauert. Ich bin gespannt, ob Frau Merkel jemals festgenommen wird, obwohl sie eine Art für mich fast Kriegsverbrechen zumindest in den Raum gestellt hat, zugegeben hat. Aber wie dem auch sei, wir sehen hier eben, egal wer an der Macht ist, ob das jetzt die SPD oder ob das jetzt die Grünen oder die SPD oder die CDUs ist oder die FDP, es spielt einfach keine Rolle. Wir haben ja nur eine einzige Alternative, wobei ich eben halt auch nicht glaube, dass man überhaupt mit dem Parteiensystem etwas regeln kann. Aber was wir hier sehen, ist eine ziemlich eindeutige Richtung.
Auch hier erkennen wir immer mehr, dass die Dinge ans Licht kommen. Und darum geht es, das ist das, was wir jetzt brauchen. Und deswegen sollten wir bei allen schlechten und üblen Zahlen und allen schlechten und üblen Aussagen von fragwürdigen angeblichen Politikern die Ruhe behalten, in der Besonnenheit bleiben und das Ganze ruhig bis zum Ende kommen lassen, bis es vor dem Kipppunkt ist und dann kann man noch geistig einen kleinen Tritt hinterhergeben, dann bricht es zusammen.
Ja, also für mich ist nur eines wichtig. Ich bin niemand, der irgendwelche Aggressionen gegen die Menschen hegt, die ins Land nach Deutschland gekommen sind. Kein Millimeter. Weil es ist ganz logisch, man hat sie gelockt, man hat sie missbraucht. Das heißt, die Leute, die in den Aufnahmelagern hocken beispielsweise und Menschen unwürdig dort dahin vegetieren müssen, die hat man gelockt mit ganz anderen Zahlen, Daten und Fakten. Und für mich ist die Politik dafür verantwortlich. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich einen massiven Zorn, den ich hege, gegenüber dieser Politik, die dahinter steht. Und ich finde es furchtbar, wie man mit den Menschen umgeht, sowohl die Gastgeberländer, also die Deutschen selbst, die ja nun offenbar gar keine eigenen Menschenrechte mehr haben, sondern nur noch als Leute bezeichnet werden. Und dann eben halt auf der anderen Seite die Menschen, die man durch die halbe Welt jagt im Rahmen irgendwelcher Migrationspakte, die da gezogen werden. Insgesamt eine menschenverachtende Politik auf der gesamten Linie.
Ist es auch immer gewesen. Und es gibt ja diesen UN-Migrationspakt, der vor 2-3 Jahren ja weltweit auch ähnlich wie jetzt der auszuhandelnde globale Pandemievertrag der WHO beschlossen wurde. Und da wurden tatsächlich auch alle Schranken geöffnet, sodass auch rein juristisch tatsächlich jeder jetzt da einströmen kann. Es gibt Länder, die handeln und handhaben diesen Pakt anders. Zum Beispiel hier, wo wir sind, in Kanada. Aber das muss halt nicht jeder so machen. Ich möchte euch noch die Zahlen sagen dieser INSA-Umfrage. Mehr als 2/3 der befragten Menschen in Deutschland, 68,3%, gaben an, dass die aktuelle Entwicklung der Flüchtlingszahlen ihnen Sorgen bereitet. Nur 23,5% zeigten sich unbesorgt. Unter den Anhängern fast aller Parteien gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass sie aufgrund der Flüchtlingszahlen besorgt sind. Nur unter den Anhängern der Grünen sind 55% überhaupt nicht besorgt.
Na, da zeigt sich natürlich auch das Bildungsgefälle eben halt. Das ist ganz klar. Das ist bei den Grünen, wundert mich, dass sie nicht 100% dafür sind und eigentlich sagen, das ist alles wunderbar. Ich meine, dort haben wir nun einmal die Parteien der Studienabbrecher und der Ungelernten. Das ist sehr interessant. Wenn man mal versuchen würde, zu vergleichen die einzelnen Parteien einfach nur mal nach Bildungsstand, da würde ausgerechnet die Partei ganz oben abschneiden, die am verhärmtesten ist, die am übelsten beschimpft wird von allen anderen. Und Dummheit beschimpft Intelligenz sehr oft. Das muss man auch mal ganz klar sagen.
Ja, und viele sagen auch, dass sie finden, dass Migranten aus islamischen Ländern schwieriger zu integrieren sind in die mitteleuropäische Kultur. Und zum Beispiel der Innenexperte Christoph de Vries hat in diesem Bildartikel gewarnt und sagt, Deutschland droht bei der Integration von Migranten eine Überforderung. Integration ist eine Frage der Zahl und der kulturellen Nähe. Und daher hält er es für ratsam, dass sich Deutschland bei der sogenannten Fachkräfteanwerbung auf Menschen aus den Teilen der Welt konzentriert, die unsere Grundwerte teilen. Ja, und das sind natürlich, jetzt ist man aber damals schon davon ausgegangen, zum Beispiel hat der CDU-Innenpolitiker bereits gewarnt vor dem Erreichen eines Kipppunkts in der Migrationspolitik. Stefan Heck heißt der Mann, hat er auch in der Bild-Zeitung gesagt. Und er sagt, bei einer jährlichen Zuwanderung durch 400.000 Migranten nähert sich Deutschland gefährlich einem Kipppunkt. Und wenn der überwiegende Bevölkerungsanteil einen Migrationshintergrund hat, wird sich natürlich unser Land erheblich verändern. Nun sprechen wir aber, wenn wir Frau Nahles hier zitieren, von letztem Jahr alleine 1,1 Millionen. Die reden ja hier alle noch von 400.000. Das heißt, der Kipppunkt ist überschritten.
Natürlich ist der Kipppunkt überschritten, schon aus der Vergangenheit. Schon Frau Merkel ist dafür verantwortlich zu machen, eindeutig, dass hier eine solche im Prinzip Fehl- oder Schieflage entstanden ist. Das ergibt sich übrigens auch dann, wenn jetzt keine weitere Zuwanderung mehr käme. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Denn wir haben eine Einwanderungsquote, die eine gewisse Größe jetzt hat, die mit Migrationshintergrund sind. Und ich möchte noch mal ganz klar sagen, dass das nicht die Gegner sind. Es geht um die politische Struktur, die dahinter steht. Und ich glaube nicht, dass alle so dumm sind, wie sie sich uns manchmal zeigen, dass sie es nicht vorher gewusst haben. Denn wir sehen jetzt ganz einfach nur durch die weitere Entwicklung der Generationen, dass beispielsweise die Neugeburten unter den sogenannten Bio-Deutschen massiv reduziert ist, während sie bei Migranten eben halt weitaus höher ist. Alleine dieser Prozess führt ja im Prinzip schon allein bei den Bio-Deutschen zu einer Halbierung der Deutschen innerhalb der nächsten Generation, zu einer Viertelung der übernächsten Generation. Und wir reden hier eben halt nicht von ganzen Generationen, das sind ja fließende Prozesse, sondern wir sehen auf der anderen Seite eine exponentielle mehr oder weniger Vermehrung, dann eben halt der anderen, der Einwanderer. Und dann kann man nicht irgendwann sagen, wenn man dann nur noch 5% Deutsche hat in dem Land, nach dem Motto so, wir müssen jetzt folgendermaßen entscheiden, wo bleibt jetzt eigentlich die Politik, dann sagen natürlich die Einwanderer, die dann natürlich auch, das ist dann ihr Land, die werden dann sagen, Moment mal, wovon redet ihr eigentlich? Wir sind 90% hier aus allen Bereichen dieser arabischen Welt und das ist in Ordnung, das ist unser Land, ihr habt es uns gegeben und damit ist die Sache erledigt. Ich meine, 1 und 1 ist doch 2.
Wir sehen ja hier in Kanada die Aufarbeitung dieser Kolonialisierung von einst. Es ist ja auch eine Art Kolonialisierung auf einem völlig neuen Weg. Aber wenn man es als solches nicht erkennt, und hier ist es beispielsweise so, hier findet sich natürlich viel irisch, schottische, englische Kultur, weil das die Einwanderer hier waren, die die indigene Bevölkerung mehr oder weniger vertrieben haben, auch indem sie natürlich immer mehr wurden.
Ja, und das ist genau ein richtiges Beispiel. Wenn gerade in der linken Ideologie darüber gesprochen wird, beispielsweise, dass die First Nation hier besonders zu hofieren ist, weil sie haben letztendlich die Rechte, sie sind im Prinzip missachtet worden, sie sind verdrängt worden durch die großen Einwanderer. Das sind dieselben linken Politiker, die gerade zulassen, dass sich dieser Fehler jetzt in Europa wiederholt. Das ist ja im Prinzip letztendlich wirklich deckungsgleich. Wir haben hier Kontakte zu indigenen Vertretern bis hin zu Häuptlingen beispielsweise, die ganz deutlich erkennen, einen, den wir haben, der ist selber hochgebildet und der hat ganz deutlich gesagt, das, was ihr gerade in Deutschland erlebt, der beschäftigt sich mit Soziologie sehr deutlich, das ist einer der First Nation und der sagt, das ist dasselbe, was wir hinter uns haben. Und das ist interessant, dass hier diese Doppelzüngigkeit auch vor allem dieser linken Ideologie immer wieder zu merken ist, das ist aber ein Problem der Bildungsferne. Also bildungsfern ist einer der entscheidenden Faktoren. Es gibt ja sogar das Bildungsfernsehen. Das haben wir dann aber, das soll ja jetzt abgeschafft werden, hat der Gnifke gesagt. Da ist ja auch die Bildungsferne mit drin.
Ja, wenn wir die Zeit noch haben, dann kommen wir da noch hin. Und Andreas, ich will noch hier in diesem Artikel bleiben, denn es ist auch wichtig, eins der damit verbundenen Probleme zu sehen, was die Bild-Zeitung hier schreibt. Wenn dieser Kipppunkt erreicht ist und er ist erreicht, dann könnte der Wohnungsmarkt auch zusammenbrechen. Jährlich sollen in Deutschland wegen der akuten Wohnungsnot ca. 400.000 neue Wohnungen gebaut werden. Aber gleichzeitig will die Ampel, dass 400.000 Zuwanderer pro Jahr legal nach Deutschland kommen. Also wegen Fachkräfte und so. Seit heute wissen wir aber, es ist 1,1 Millionen letztes Jahr und dieses Jahr werden es auch wieder eine Menge mehr sein und wahrscheinlich werden es auch in diesem Jahr und im nächsten Jahr noch mehr Auswanderer sein, die Deutschland verlassen. Aber trotzdem, das Problem ist, damit würden jetzt bereits im Land Lebende und Zuwanderer um Wohnungen konkurrieren und die Wohnungsnot würde nicht behoben werden und da zusätzlich nichts Wesentliches beim Kampf gegen die illegale Zuwanderung geändert werden soll, also Grenzen und Abschreckung und so weiter und viele Bundesländer auch gar nicht abschieben wollen, drohe der Kollaps. Hier wird der Bremer Migrationsforscher Stefan Luft von der Uni Bremen zitiert und der beschreibt den Kipppunkt als den Moment, in dem wörtlich Migrantenbesuche bei Arzt oder Anwalt, Einkäufe im Supermarkt oder beim Metzger, Erledigungen im Reisebüro oder beim Versicherungsmakler in armen Vierteln deutscher Großstädte in deren Muttersprache verrichtet werden können. Also kein Deutsch mehr lernen müssen, um im Alltag klarzukommen. Und er sagt weiter, dann fällt jeder Integrationsdruck weg und in diesen Stadtvierteln beginnt die Alphabetisierung der Migrantenkinder in der deutschen Sprache faktisch erst mit der 5. Klasse. Und auch zitiert wird der Mainzer Historiker Professor Andreas Rödder von der Uni Mainz, der sagt, wenn der Grundkonsens über die Grundwerte unserer Gesellschaft nicht geteilt wird, bekommen wir ein Problem. Dies nimmt zu und ist von letzter Generation, also die Kleber, bis zur muslimischen Parallelgesellschaft zu beobachten.
Richtig, und die letzte Generation hat hier den richtigen Namen gewählt. Das ist nämlich wirklich die letzte Generation, zwar nicht unter den Menschen, sondern eben halt unter denjenigen, die früher mal als Deutsche bezeichnet wurden.
Da habe ich gestern so einen schönen Ausdruck gehört, die letzte Degeneration.
Die letzte Degeneration, genau so ist es, ja. Und es ist natürlich so, ich kenne einige, die arabisch hierher gekommen sind, migriert sind nach Deutschland, die ich damals kannte noch, und die sagen selber auch, die vielen Nachkommen, die jetzt zur Zeit kommen, die sagen auch, wozu sollen wir denn jetzt noch Deutsch lernen? Wir warten, in Kürze werden die Deutschen unsere Sprache lernen müssen. Das ist das eine. Ich möchte nochmal auf die Wohnungsnot zurückkommen. Ich möchte da nochmal ganz deutlich sagen, wer das jetzt mal hochrechnet, was da gerade passiert, 1,1 Millionen Einwanderer und eben halt 400.000 Legale, von denen man spricht. Wie viel illegal sind, wissen wir eigentlich gar nicht, auch wenn man Zahlen nennt. Und gleichzeitig ist der Wohnungsbau gestoppt worden. Jetzt brauchen wir uns doch nur mal ausrechnen, wann die Leute irgendwann in Massen auf der Straße sitzen und haben kein Dach über den Kopf. Glauben allen Ernstes die Einfamilienhausbesitzer, dass sie ihre Häuser unter den Bedingungen behalten dürfen oder behalten können? Und da sind wir dann beim Lastenausgleichsgesetz, welches übrigens zum 01.01.2024 neu wirksam wird, weil es nämlich im Dezember 2019 geändert wurde. Und da steht nämlich von Soziallasten etwas, dass man eben halt notfalls auch Enteignungen nehmen könnte. Und genau das ist der Punkt, warum wir nicht müde werden, auch darüber zu sprechen. Wie lange kann man seine Bude dann noch behalten?
Ja, da kommen viele Sachen, die Grundsteuer, die Erbschaftssteuer, Veränderungen und so weiter. Also das ist ja tatsächlich etwas, Andreas, worüber du immer wieder redest. Und viele verstehen das inzwischen, glaube ich, auch. Denn das Ganze nimmt ja mehr und mehr Kontur an.
Naja, weil viele können sich nicht vorstellen, dass es dann plötzlich heißt, und zwar aus menschlicher Regung heraus. Das sind dieselben linken Ideologen, die dann sagen werden, das kann doch nicht sein, dass ein Paar aus zwei Personen auf 80 Quadratmeter leben, obwohl man da eigentlich 30 Leute unterbringen könnte. Ich rede von zwei Personen auf 80 Quadratmeter. Und ich möchte jetzt nicht darüber nachdenken, dass es noch beispielsweise Menschen gibt, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, haben sich ein Haus erwirtschaftet, die Kinder sind aus dem Hause und die leben dann eben halt sogar auf 150 Quadratmeter zu zweit, vielleicht sogar nur alleine. Und dann wird man genau mit den Fingern dort drauf zeigen, wie heute auf die SUV-Fahrer, und wird dann sagen, das sind die Asozialen da drin. Und dann ist es eben halt eng.
Ja, und eng wird es auch, wen wundert es, mit der Energie in Deutschland. Es gibt neue Zahlen und die hat der Chef der Bundesnetzagentur Klaus Müller veröffentlicht. Er spricht, dass die Gasspeicher in Deutschland sich leeren und nur noch zu 88% gefüllt seien. Und das dürfe nicht den ganzen Januar und Februar so weitergehen. Und er hat eben alle Verbraucher aufgerufen, achtsam zu heizen, auch wieder die Heizung runterzustellen. Denn über den gesamten Winter müssten 20% Gas eingespart werden. Er hat gegenüber der Süddeutschen Zeitung ein Interview gegeben und sagt, ja, jetzt wollen wir noch keinen Alarm rufen, aber so eben kann es nicht weitergehen. Und Müller sprach in der Süddeutschen auch davon, dass es eine enge Überwachung geben müsse der Erdgasinfrastruktur, um Sabotageakte zu verhindern. Er sagt, wir tun gut daran, kritische Infrastrukturen besser zu überwachen als früher. Es sei absolut richtig, rund um Terminals für Flüssigerdgas einen sehr großen Sicherheitsaufwand zu betreiben. Denn neben extremer Kälte in Deutschland oder auch den benachbarten Ländern seien Sabotageakte aktuell die größte Gefahr für die Gasversorgung.
Ja, das, was hier beschrieben wird, ist eine reine Harakiri-Politik. Also es ist interessant. Erstens, das Gas, was dort drin war, in diesen vollen Kanistern gewissermaßen, die man dort hatte, in diesen Tanks, die gehörten erst einmal nicht Deutschland, sondern die sind nur in Deutschland gelagert. Das Zweite ist, viele fragen sich, wie konnte es eigentlich die ganzen Jahre gut gehen, dass wir immer warm hatten? Da waren doch auch nur die Tanks voll. Und warum reichen die heute nicht mehr? Nochmal zur Wiederholung, es fehlt das nachströmende Gas aus Russland. USA hat es geschafft, die Welt in zwei Teile zu spalten. Durch die Sprengung der Nord Stream 1 und 2 ist es gelungen, Europa von Russland komplett zu trennen. Und jetzt muss man sich fragen, wem nutzt das ganze Ding? Und genau davor stehen wir. Würde jetzt nämlich Nord Stream 1 oder 2 laufen, dann wären die Tanks auch leerer geworden, weil immer weniger nachströmt, als man verbraucht, weil das sind Puffertanks und eben halt nicht die Tanks, die man nutzen soll. Und das ist genau der Punkt. Das ist quasi, dass Deutschland auf Reserve läuft und kein neues Gas nachströmt. Das ist wirklich Harakiri vom Feinsten.
Ja, und immer wieder sei darauf hingewiesen, dass ihr euch vorbereitet, denn der Winter hat erst angefangen, der ist noch gar nicht vorbei und es scheint ja doch, wir scheinen ja doch jetzt unsere Erfahrung mit einem wirklich schwerwiegenden Klimawandel bzw. Klimaerwärmung zu haben und zu machen.
Ja, ich glaube, die, was war das hier, Extinction Rebellion oder irgend so eine Last Generation oder wie auch immer die sich dann nennen würde, der Fantasie, da ja keine Grenzen gesetzt, der Fantasie, die wollten doch in Hamburg eine große Demo-Veranstaltung machen gegen die Klimaerwärmung und zwar auf der Alster mit Booten und mit irgendwelchen Transparenten, aber sie konnten leider die Boote nicht reinsetzen, weil durch die Klimaerwärmung jetzt die ganze Alster zugefroren war. Also die Klimaerwärmung ist leider zu kalt geworden, sodass sie gegen die Klimaerwärmung nicht demonstrieren können. Es ist wirklich ein reines Irrenhaus.
Ja, und Müller sagt eben auch, dass tatsächlich jetzt dieser Winter die größte Herausforderung sei, aber auch das Jahr drauf. Das heißt, wir reden jetzt nicht über eine vorübergehende Situation, sondern ja, man soll sich daran gewöhnen. Und er sagt dann auch wörtlich, der Winter des kommenden Jahres sei die noch größere Herausforderung. Deutschland werde im Sommer die Speicher ohne russisches Gas füllen müssen. Und er sagt wörtlich, die Menschen werden die Kosten der Energiekrise hart spüren. Bundeskanzler Scholz hatte zuletzt gesagt, schreibt die Welt, er sehe nicht, dass es im kommenden Winter eine Gasknappheit geben werde. Und Müller meint aber, dass der Gaspreis irgendwann wieder auf das alte Niveau sinken werde. Damit rechnet in absehbarer Zeit keiner.
Naja, daran sieht man eben halt wirklich die Verwirrung. Das kann schon gar nicht sein, alleine aufgrund der Geldmengenpolitik, die da noch mitwirkt auf der anderen Seite. Denn wir sind längst in der Inflationsspirale gefangen. Und selbst wenn die Preise vorübergehend mal runtergehen, dann heißt das nicht, dass die Inflationsrate runtergeht, sondern die Kosten gehen lediglich nach unten für bestimmte Mittel, die man kaufen kann, ob das Rohstoffe, Lebensmittel oder sonstiges sind. Inflationsrate und Kostensteigerungsrate müssen unterschieden werden. Die potenzielle Gefahr, dass das viele Geld, was sich im Umlauf befindet oder auch auf Sparkonten oder in diesen ganzen Casino-Kapitalismus-Börsen sich befindet, ist jederzeit einsetzbar, kaufkraftaktiv zu werden und könnte jederzeit innerhalb von Nanosekunden gewissermaßen eine Hyperinflation erzeugen. Das ist ein gigantisches Risiko, wer überhaupt noch Geld hat. Vermögen schon, aber kein Geld.
Andreas, jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem Thema, kurz vor Toresschluss, aber es ist doch so wichtig und es hat ja ein bisschen was auch mit meiner Vita zu tun, deswegen lege ich Wert darauf, dass wir noch kurz darüber sprechen. Mein ehemaliger Tagesschau-Chef Kai Gnifke, Moment, Dr. Kai Gnifke, so viel Zeit muss sein, der hat dem Fernsehen, vor allem dem Öffentlich-Rechtlichen, das Ende vorausgesagt. Er sieht keinerlei Hoffnung mehr, keinerlei Hoffnung auf eine Zukunft für das Fernsehen. Das meldet nun auch gerade wieder die Bild-Zeitung. Wir haben jetzt hier in der letzten Zeit über viele Skandale dort gesprochen. Und Gnifke ist ja immer mittendrin. Der hatte ja damals bei Merkels Einwanderungspolitik auch sich plötzlich zu Wort gemeldet, als der Druck derartig groß wurde über die fehlerhafte Berichterstattung und hat gesagt, wir wissen, ich bestätige hiermit oder wir bestätigen, ich sage sinngemäß, dass bei den Migranten, die nach Deutschland kamen, dass wir extra viele Fotos von Kindern mit Kulleraugen und Müttern gemacht haben, aber dass 80% junge Männer gewesen sind. Das musste er einräumen, weil der Druck so groß war. Oder wir haben vorhin ein Video eingestellt, da hat Gnifke auch vor ein paar Jahren sich rechtfertigen müssen für eine nicht wahrheitsgemäße Berichterstattung über die Ukraine-Krise, also in diesem ersten Ukraine-Krieg 2014-15, wo er sich auch rechtfertigen musste. Umso spannender ist, dass er mit dem Spiegel gesprochen hat, über die Sinn- und Existenzkrise von ARD und Co. Und er sieht das Ende des traditionellen Fernsehens gekommen. Ich habe keinerlei Hoffnung, sagt er wörtlich, dass wir durch eine Veränderung des linearen SWR-Programms, da ist er im Moment Intendant, das Publikum massiv verjüngen. Der Zug ist abgefahren, die Generation meiner Kinder wird das nicht mehr schauen.
Ja, was soll ich dazu sagen? Das ist mehr oder weniger so dein Feld, in dem du dich bewegst. Und ich muss ehrlich sagen, mich wundert das Ganze gar nicht. Das Schlimme ist ja eigentlich, dass es hier um Milliarden an Gebühren geht, die hier eine Rolle spielen. Und jetzt sind sie auf der Suche nach einem neuen Spielfeld. Mit anderen Worten, diese 8,4 Milliarden oder was sie im Jahr bekommen, nochmal 8.400 Millionen Euro im Jahr. 8.400 Millionen Euro.
Zwangsgebühren.
Und jetzt ist man auf der Sinnsuche, was könnte man mit dem Geld mal machen? Denn das, was wir bisher machen, geht jetzt nicht mehr. Und normalerweise macht ein Unternehmen einfach dicht, wenn der Markt vorbei ist. Also wenn ich Telegrafenmaschinen herstelle und ich bin der ganz Große und ich stelle plötzlich fest, irgendjemand hat an mir vorbei ein Telefon erfunden, dann kann ich nicht sagen, jetzt muss ich mir ein neues Feld suchen. Besonders dann nicht, wenn ich Zwangsgebühren finanziert bin, sondern ich muss den Laden dicht machen. So einfach ist das. Ist es kein Bedarf mehr da? Das hat Herr Gnifke gesagt. Also, was macht man? Laden abmelden.
Och, dann wird es ja die schönen Talkshows nicht mehr geben von Frau Maischberger und von Frau Illner und von, wie heißen sie alle, Herrn Lanz und so. Da wärst du traurig.
Ja, das Niveau wäre dann natürlich wirklich gefährdet. Ja.
Nein, sein Vorschlag ist jetzt, also es ist wirklich spannend, er möchte die Fernseh- und Radiosender, der Herr Dr. Gnifke, zu einer, das schreibt die Bild-Zeitung, zu einer politisch korrekten Internetbude ummodeln. Als Gegenpol zu Amazon, TikTok, Spotify. Gnifke wörtlich, wir wollen, dass die ARD die wichtigste Dialogplattform in Deutschland wird. Und hier heißt es weiter, was der ARD-Chef ausklammert dabei. Hierfür müssten die Länder eine vollständig neue Gesetzesgrundlage schaffen. Oder Karlsruhe massive Schützenhilfe leisten. Aber daran hat selbst WDR-Intendant Buro Zweifel, der wörtlich gesagt hat, auch im Spiegel, man kann sich nicht ewig darauf verlassen, dass man beim Bundesverfassungsgericht durchsetzen kann, was politisch keine Mehrheit hat. Also da scheint es auch schwierig zu werden.
Wird wohl so sein, ja. Also interessant ist, dass er von den Dialogen eben halt auf der IT-Plattform spricht. Und das wäre natürlich eine Neuerung bei der ARD und ZDF, dass es Dialoge gäbe. Bisher waren es immer Monologe im Beisein von Andersdenkenden. Das war das Maximum, was man eigentlich erreichen konnte. Und ich frage mich dann auch, wenn Sie in diese Internetbranche einsteigen würden, mit was wollen Sie denn Ihre 8,4 Milliarden Euro noch rechtfertigen überhaupt? Das ist ja viel zu teuer im Prinzip, das Ganze. Und aus diesem Grunde bin ich da schon mal erstmal ein bisschen kritisch.
Ich frage dich jetzt auch mal ganz ehrlich. Ich meine, wir alle sind hier im Internet. Wir arbeiten im Internet. Die Tagesschau hat ein Portal im Internet. Die ganzen ARD-Sender, das ZDF, alle arbeiten im Internet. Ich meine, was will er denn machen? Eine Digitalplattform? Die haben doch alles verschlafen.
Natürlich haben sie es verschlafen, aber was sie jetzt eben merken ist, sie sind auf der Suche nach einer neuen Heimat und merken gar nicht, dass es nicht mehr funktionieren kann. Denn das, was sie auch gleichzeitig unkritisch mitverfolgen von den Medien, auch von den Öffentlich-Rechtlichen, sind zum Beispiel die Aktionen vom World Economic Forum. Und die wollen nämlich eine KI einführen, eine künstliche Intelligenz. Diese künstliche Intelligenz soll übrigens auch die Journalisten ersetzen. Man braucht nämlich keine Journalisten mehr, sondern es können ganz normale, künstlich intelligenzinfizierte Supercomputer, die können die Nachrichten optimal sortieren, regeln und dann rausbringen. Sie merken ja alle gar nicht, wenn sie mitspielen, diese Ideologien, dass sie selber dabei an ihrem eigenen Ast sägen, auf dem sie sitzen. Es ist unglaublich, dass da so wenig Kreativität da ist, diese Zusammenhänge zu erkennen, offenbar.
Ja, es ist so, wenn du deinen Kopf in eine Betonmasse gelegt hast und darüber hinaus nicht mehr gucken und denken kannst, dann kann es passieren, dass du tatsächlich den Überblick verlierst. Ich denke an meine eigene Geschichte, an die Art und Weise, wie man mit meinen kritischen Gedanken zum Thema Familienpolitik in Deutschland umgegangen ist. Und ich beobachte das jetzt tatsächlich mit Verwunderung, dass es dann doch so schnell gegangen ist. Ihr Lieben, die neue Woche hat angefangen. Wir wünschen euch Kraft für den Start in diese Woche und wir hören uns nachher zum Abendgebet. Dankeschön, lieber Andreas.
Liebe Eva, und dem schließe ich mich an. Alles Liebe und bis Mittwoch.
Ach so, das ist ja unser vorvorletzter Podcast vor der Weihnachtspause.
Ja, und dann haben wir frei.
Juhu!